Der Friede des Herrn sei mit uns allen. Wir hören die alttestamentliche Lesung im ersten Buch Mose im 12. Kapitel. Der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Halleluja. Hört das Evangelium für den heutigen Sonntag bei Lukas im 5. Kapitel.
Ehre sei dir, Herr.
Es begab sich aber, als sich die Menge zu Jesus drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christe.
Lasst uns nun miteinander unseren christlichen Glauben bekennen, auf den wir getauft sind.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzend zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dannen herkommen wird, zu richten die Lebendigen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören zur Predigt die Epistel des heutigen Sonntags im ersten Brief des Paulus an die Korinther im 1. Kapitel. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gotteskraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind, und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Lasst uns beten. Herr, du hast uns deinen Sohn Jesus Christus geschenkt. Er ist den Weg ans Kreuz für jeden Einzelnen von uns gegangen. Dafür danken wir dir. Lass uns aufs Neue erkennen, was uns durch ihn geschenkt ist. Dir sei Lob und Preis in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, als wir in der Planung für diese neue Kirche waren, haben wir uns natürlich auch immer wieder viele Gedanken gemacht, wie soll diese Kirche gestaltet werden, künstlerisch, innen, als Sakralraum. Und eines war sehr schnell klar und hat ja auch dann in der Gemeinde und in den Gemeindeversammlungen Anklang gefunden. Wir wollten gerne ein großes, zentrales Kreuz haben. Das mag vielleicht ein wenig daher rühren, weil das Kreuz in der alten Kirche manchmal verdeckt war, wenn der Pfarrer davor stand, weil es nicht besonders groß war, wie auch immer. Auf jeden Fall war der Wunsch danach da, das Kreuz als zentrales Zeichen des christlichen Glaubens und einer Kirche deutlich sehen zu können. Ich denke, das ist uns auch gut gelungen und das Kreuz hat einen zentralen Platz in unserer Kirche. Und wir wissen, gerade als lutherische Kirche und Lutheraner, dass natürlich auch die Verkündigung des Kreuzes, des Gekreuzigten, wie wir gerade von Paulus gehört haben, eine zentrale Rolle spielen muss. Der gekreuzigte Christus, so macht Paulus heute in der Epistel deutlich, ruft uns zusammen. Paulus erinnert uns daran, dass auch schon vor 2000 Jahren das allerdings nicht von allen verstanden wurde, dass der gekreuzigte Christus verkündigt wird. Paulus macht deutlich, dass das Kreuz selbst und was an dem Kreuz geschehen ist, nicht von allen richtig eingeordnet werden kann. Die Botschaft von einem Gott, der am Kreuz stirbt, erregt natürlicherweise Anstoß. Zumindest wirft es Fragen auf. Ja, bei manchen Ärgernis und es gibt auch Leute, die darüber den Kopf schütteln. Damals wie heute. Wie oft mussten sich, liebe Gemeinde, in den letzten Jahren, wir haben das ja immer wieder in den Nachrichten verfolgen können, Gerichte mit der Frage von Kreuzen und Kruzifixen in Schulen, in öffentlichen Gebäuden, in Gerichten oder wo auch immer beschäftigen. Das ging bis hin zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Ganz zu schweigen von dem Unverständnis auch mancher Theologen, also auch innerhalb der Kirchen selbst. Theologen, die dem Kreuz und seiner Notwendigkeit für den christlichen Glauben nichts mehr abgewinnen können. Das gipfelte dann in der Aussage eines rheinischen Theologen, der wörtlich geschrieben hatte, der Tod Jesu am Kreuz war grausam und sinnlos. Zu solchen Fragen, innertheologischen Fragen, zwischen vielleicht liberaler Theologie oder wie auch immer man sie nennen soll, ich weiß gar nicht, ob manches, was da als liberale Theologie gelten soll, überhaupt noch Theologie ist, aber das ist Einschätzungssache. Zu solchen Fragen innerkirchlicher Auseinandersetzung oder eher theologischer Auseinandersetzung kommt heute mit zunehmender Tendenz die Meinung dazu, dass in einer immer mehr multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft der christliche Glaube eben keine dominierende Rolle mehr spielen dürfe, so sagen manche. Und da gilt es eben auch für das Kreuz, so sagen manche, dass es als Zeichen des Christentums zum Beispiel in öffentlichen Gebäuden keinen Platz hätte. Solche Rücksichtsmaßnahmen, die können auch innerkirchlich dazu führen, wir haben es alle im Jahr 2016 mitbekommen, dass führende Bischöfe deutscher Kirchen auf dem Tempelberg in Jerusalem aus angeblicher Rücksicht ihre Kreuze abnahmen. Nun gut, was also tun? Klein beigeben, zurückrudern, fundamentale christliche Glaubensüberzeugung preisgeben oder relativieren, damit vielleicht auch gar nicht mehr geantwortet werden muss auf das, was anstößig sein könnte? Paulus bekennt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Und damit sind wir im Herzen des christlichen Glaubens, der ohne das Kreuz seine Mitte verliert. Christus selbst, der sich aus Liebe zu uns Menschen, aus Liebe, darauf kommt es an, auf der einen Seite hingibt und auf der anderen Seite sich damit ja gleichzeitig auch solidarisiert mit den leidenden Menschen aller Zeit. Die Menschwerdung Gottes, sie wäre unvollkommen, wäre nicht auch dieser Teil bitterer menschlicher Realität, nämlich das Sterben und das Alleingelassenwerden, wenn das von Gott ausgeschlossen worden wäre. Denn wäre diese Menschwerdung keine ganze. Damit wird überhaupt konsequent die Frage des christlichen Gottesbildes überhaupt zum Kernpunkt. Denn nicht wie wir uns Gott vorstellen und das mit dem menschlichen Verstand und der Ratio überhaupt könnten, ist entscheidend. Sondern entscheidend ist, wie Gott sich selbst in Christus uns offenbart hat. Eben wie Paulus sagt, hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Damit wird nicht zuletzt ein Kampf beschrieben, der sich abspielt zwischen Torheit und Weisheit, zwischen Gott und Welt, zwischen Glaube und Unglaube, zwischen Gut und Böse, zwischen Wahrheit und Lüge und zwischen der glaubenden Kirche und der lauen, der abgefallenen, der satten, der angepassten und vielleicht gleichgültigen Kirche. Es geht darum, ob uns die Weisheit Gottes oder die angebliche Weisheit der Welt lieber ist. Hören wir nochmal Paulus. Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Und diese Predigt wird klipp und klar definiert als das Wort vom Kreuz. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus. Und wir, liebe Gemeinde, wir erwarten heute, habe ich den Eindruck, manchmal den Applaus der Welt, dass alle verstehen und mittragen können, was die Kirche verkündigt. Manchmal gilt ja auch an uns Pfarrern, diese Anforderung, man müsste so reden und so predigen, dass es jeder versteht. Ich meine, wenn damit gemeint ist, dass wir uns so ausdrücken, dass man dem auch inhaltlich folgen kann, was wir sagen wollen, stimme ich dem zu. Aber wenn damit gemeint ist, dass jeder das verstehen soll, was ein Pfarrer predigt, dass er dann so reden soll, dass alle da mitgehen können, dann glaube ich, ist es ein Holzweg. Man nimmt der christlichen Botschaft auch ihre Kraft, ja vielleicht die Reibfläche, die nötig ist, der Auseinandersetzung. Wer nicht bereit ist, die von Gott in seinem Sohn am Kreuz von Golgatha erwirkte Erlösung im tiefen Vertrauen anzunehmen, der baut, so macht Paulus klar, letztendlich auf seine eigene Klugheit und seinen Verstand. Natürlich können wir nicht alles verstehen. Wir können das auch nicht alles bis ins letzte, kleinste Detail erklären. Wir merken das ja immer bei Gesprächen in Bibelkreisen, wo man dann auch irgendwo sagen muss, ja, man kann sich manchen annähern, aber wir Menschen, auch wir Theologen, wir können nicht den Anspruch an uns haben, dass man nur alles letztendlich bis aufs Letzte versteht. Wir sind hier, so sagt Paulus im 2. Korintherbrief, wir sind hier im Glauben und noch nicht im Schauen. Das ist es. Wir können die ganze Wahrheit Gottes nicht mit unserem kleinen Verstand ergründen. Und dass Gott seinen Sohn am Kreuz sterben lässt und seinen Sohn auch diesen Weg ans Kreuz gerne geht aus Liebe, um die Menschen zu erlösen. Das hat er so gewollt. Das hat ihm so gefallen, schreibt Paulus. Das war seine souveräne Entscheidung, damit er die Gerechtigkeit erfüllt, die wir nicht erfüllen konnten. Und er ist der Sieger, liebe Gemeinde. Er hat ja gerade durch sein Kreuz die Feinde Gottes, alle finsteren Mächte, den Tod besiegt. Und natürlich gehört die Auferstehung immer dazu. Es bleibt ja nicht bei dem Kreuz, sondern hinter dem Kreuz leuchtet die Sonne der Auferstehung, so wie die goldene Farbe in unserem großen Kreuz die Auferstehung symbolisiert. Wie wird es also weitergehen? Ich denke, wir Christen sollten uns wieder viel mehr auf das besinnen, was uns geschenkt ist. Glaube braucht's. Christus wird gebraucht. Wir brauchen wieder neu das Bewusstsein, dass wir auf der Seite des Siegers stehen. Das macht Mut, in die Zukunft aufzubrechen. Nicht ungläubiges Wehklagen, sondern gläubiges Vertrauen, dass der Herr auch heute seine Gemeinde führt und erhält. Dann können wir auch gerne, so wie wir es gleich hoffentlich tun werden, singen: Ich folge dir durch Tod und Leid, o Herzog meiner Seligkeit. Nichts soll mich von dir trennen. Du gehst den engen Weg voran, dein Kreuzestod macht offene Bahn den Seelen, die dich kennen. Ach Jesu, deine höchste Treu macht, dass mir nichts unmöglich sei, da du für mich gestorben. Danken wir Gott, dass er uns solchen Glauben geschenkt hat. Danken wir ihm, dass wir am Kreuz seine Liebe und seine Vergebung erkennen dürfen. Danken wir ihm, dass das Kreuz erhellt wird durch den Sieg und die Kraft der Auferstehung Christi. Und so können wir auch heute wieder in diesem Gottesdienst seinen Tod, sein Kreuz und seine Auferstehung feiern, bis er kommt in Herrlichkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der stärke und bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen. Lasst uns Fürbitte halten und beten. Lasst uns in Frieden den Herrn anrufen, Herr, erbarme dich. Dass der gnädige und barmherzige Gott um des Leidens seines Sohnes willen uns unsere Sünden vergebe und wir in seinem Kreuz unser Heil finden. Lasst uns den Herrn anrufen, Herr, erbarme dich. Dass er seine heilige Kirche unter allen Völkern baue, dass er dem Evangelium eine offene Tür gebe in aller Welt, dass er seiner Gemeinde allezeit rechte Hirten und Prediger seines Wortes sende und uns vor falscher Lehre, Zweifel und Unglauben behüte. Lasst uns den Herrn anrufen. Herr, erbarm dich. Dass er unsere Gemeinden und alle, die ihnen dienen, mit seinem Geist regiere, sie in Einmütigkeit des Glaubens zusammenschließe und mit rechter Geschwisterliebe erfülle, damit wir mit der ganzen Christenheit auf Erden uns allezeit zu Jesus Christus, dem Herrn und Haupt der Kirche, bekennen. Lasst uns den Herrn anrufen. Herr, erbarme dich. Dass er unser Land segne, uns eine Regierung, die ihn fürchtet, schenke und erhalte und unser Volk lenke auf den Weg seiner heiligen Gebote. Lasst uns den Herrn anrufen. Herr, erbarme dich. Dass er unsere Stadt und die Orte, an denen wir wohnen, vor Unglück und Schaden bewahre. Dass er die Ehen und Familien schütze und unsere Arbeit segne. Uns gutes Wetter gebe, die Früchte der Erde wachsen lasse. Lasst uns den Herrn anrufen. Herr, erbarme. Dass er mit seinem Trost nah sei den Elenden und Notleidenden, den Heimatlosen und Gefangenen, den Bekümmerten und Angefochtenen. Dass er die Gefährdeten bewahre, die Verirrten wiederbringe, die Kranken stärke und die Sterbenden heimbringe in sein Reich. Dass er uns aus aller Gefahr und Not errette und uns, wenn unsere Stunde kommt, ein Ende in seinem Frieden schenke. Lasst uns den Herrn anrufen. Herr, erbarm dich. Nimm dich unser gnädig an, rette und erhalte uns, denn dir allein gebührt der Ruhm und die Ehre und die Anbetung, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und alle Zeit, in Ewigkeit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gehört hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.